herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 52. Ich nehme aus dem Auto auf, Fiat Cinquecento im Urlaub auf dem Parkplatz, weil die Internetverbindung in unserem Hotel leider so schlecht ist und auch LTE im Hotelzimmer nicht funktioniert. Deswegen sitze ich hier im Dunkeln auf dem Parkplatz und mir gegenüber sitzt ein Nicky-Boy, der verdammt angeschlagen ist und keine Stimme hat. Ist das
hallo,
richtig?
Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Wir haben es trotzdem durchgezogen. Stunde wieder so ein, ja, wie soll man das sagen? Wir haben angefangen mit der Causa Sam Laidlaw, sind dann natürlich über die letzten Rennen der Saison gestolpert. Challenge in Frankreich, Ironman Portugal, Ironman Debüt von Jan Stratmann und sind dann abgebogen Richtung Offseason, weil Nicky Boy zu früh mit dem Training gestartet ist, krank geworden ist und mich gefragt hat, welche Fehler es nach der Offseason beim Wiedereinstieg ins Training zu vermeiden gilt. Und die Zusammenfassung, Nick?
Ja, super. Und ihr hört, ich habe jeden Fehler gemacht. Und ich kann euch eins sagen, mit der Stimme den Podcast zu machen und mit der Internetverbindung, die Nils hat, das war mein anstrengendster Podcast, den ich jemals durchführen durfte.
Oh, oh. Der arme kleine
aber
Kerl.
Ich würde einfach sagen, wir springen jetzt ganz schnell in die Werbung, Nils, und dann geht's los mit dem Podcast.
So machen wir das. Auf geht's.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden. Und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, das hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die Vorhaben in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast. Sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes. Und mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden. Und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein. Alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ja, ich sag's euch, wie es ist. Das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten und die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen. Denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht. Fühlt sich nicht so hart an, wie
Nils,
sich
du solltest anmelden. Im Marketing arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Da sind wir drin, im nächsten Triathlon-Chat aus Italien. Die nächste Pasta Peperoni-Version quasi.
Görke ist wieder in Italien und hat ganz schlechtes Internet. Das heißt, wenn ihr mal irgendeiner ein bisschen länger auf eine Antwort warten muss von irgendwem von uns, dann liegt das an Görkes Internetverbindung. Also einmal zwei Sachen vorweg müssen wir nochmal klären. Man hört es an meiner Stimme. Ich hab so ein bisschen Hals. Ich habe mich so leicht erkältet und dazu kam noch, dass heute den ganzen Tag irgendwelche Calls waren und ich noch das neue YouTube-Video aufgenommen habe. Das heißt, ich habe den ganzen Tag gelabert. Die Stimme hört sich schlimmer an, als es eigentlich ist oder als ich mich fühle. Aber ja, ist ja vielleicht auch mal ganz gut. So ein bisschen, ich könnte auch sagen, ich hätte Whisky gesoffen und Zigarren geraucht, glaube ich, heute. Oder so.
So hörst du dich
gestern gesoffen. Ich habe gestern gesoffen, Nils.
Das war meine Frage, ganz genau. Ja, ist ein bisschen abenteuerlich. Tatsächlich die 52. Auflage. Also wir haben jetzt wirklich ein Jahr. Nächste Woche ist einjähriger Geburtstag. Aber jetzt 52 Wochen.
Machen wir uns eigentlich Geschenke?
Ja, ich meine, nach gestern. Ich meine, ich bin gestern 50 geworden. Da ja. bin ich quasi heiß auf Geschenke. Nee, aber was ich sagen wollte, ist, dass das jetzt tatsächlich die wildeste Variante ist. Ich habe es ja schon mal gesagt, als du mich du hast mich ja im August letzten Jahres gefragt, ob ich Bock darauf hätte. Ja. Und habe ich gesagt, oh, Stagi, echt einmal pro Woche, das schaffe ich niemals. Jetzt haben wir es aber tatsächlich hingekriegt, egal wo wir auf der Welt waren. Ich glaube, ich war öfter weg als du. Aber ich meine, bei dir ist ja auch viel passiert, geheiratet, Papa geworden. Also es war jetzt kein langweiliges Jahr, sagen wir es mal so. Nee,
definitiv nicht.
Und heute ist tatsächlich die 52. Auflage, ist wirklich die wildeste Variante, weil ich sitze gerade tatsächlich im Mietwagen, im Fiat Cinquecento. Und
das ist so großartig,
ist so einzige,
dieses Bild, was ich vor mir habe hier.
Das ist so dieser einzige Spot, wo ich LTE habe. WLAN funktioniert gar nicht. Wir sind halt unten in Apulien. Das ist wirklich so, ja, wie du dir Süditalien halt vorstellst. Also das Hotel ist auch jetzt kein schlechtes, ist jetzt auch kein Luxusschuppen, aber ist wirklich absolut okay. Super nett, halt so ein alter Olivenhof. Und Wi-Fi funktioniert einfach überhaupt nicht und LTE funktioniert im Zimmer auch nicht, was natürlich zum Runterkommen super cool ist. Also auch gestern der Geburtstag hat echt Spaß gemacht, weil ich konnte gar keine Anrufe beantworten. Das heißt, ich konnte mich wirklich
großartig
auf die Family konzentrieren. Das war wirklich ganz cool. Aber was jetzt den Triathlon-Chat anbelangt, sitze ich jetzt halt hier wirklich im dunklen Auto. Wir nehmen über LTE auf und ich habe das Mikro in der Hand. Und ja, spannend. Ja, das ist definitiv die wildeste Variante bisher in diesen abgelaufenen 52 Wochen.
So ist es. Und wir müssen auch, wir fahren zweigleisig. Aufgenommen wird über einen Laptop und telefoniert wird übers Handy, über FaceTime, weil das die stabilste Verbindung ist. ist gute Voraussetzung, würde ich sagen.
Ja, ich weiß halt nicht, wer der Gelackmaltere ist. Weil du hörst dich wirklich scheiße an, auf gut Deutsch, muss man sagen. Wenn ich es mich so anhören würde, dann wäre es, glaube ich, okay nach gestern. Aber ich war ganz, ganz solide.
Du meinst, weil du so alt geworden bist, oder was?
Nee, weil ich hatte ja einen Grund zu feiern. Also ich muss schon sagen, boah, das 50 fühlt sich echt alt an. Ich habe ja eigentlich gedacht, das macht mir nichts aus. Aber so 50, das ist, weißt du, wenn du sagen kannst 49, dann bist du immer noch irgendwie Ende 40. Aber jetzt bist du halt einfach 50. Das ist so... Das ist schon, jetzt sucht Nick seinen Ehering, mit dem er rumgespielt hat und der runtergefallen ist.
So sieht's
aus. Ist der Ehering oder ist es der Lutsch?
Nee, es war der Ehering. Die Episode wird immer wilder hier. Wenn ich den verliere, gibt's so Ärger.
Weil du schon so viel trainiert hast, dass die Finger so dünn geworden sind, dass jetzt... Gruß geht raus an Samuel Hürzler oder Hürzer? Shit, sorry, blame on me. Vom Allgäu Triathlon. Hürzler, genau. Der mir kurz vor dem Start sein Ehering in die Hand gedrückt hat. Also Sammy, Gruß an dich.
Meiner ist auch weg, ich sehe ihn nicht mehr. Ich hätte ihn dir lieber in die Hand drücken sollen, aber ich bin ja hier zu Hause bei mir. Also irgendwo wird er sein, das darf ich nur nicht saugen.
Nee, aber das machst du eh ganz selten, wie man ja in dem Video gesehen hat.
So ist es. Ja doch, da.
Machst du ja nur einmal.
Ah, sehr gut.
Nur einmal im Jahr.
Du verfolgst die Videoserie, das ist sehr, 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 sehr löblich. Ja gut.
Ja, das war die erste Folge.
War es die erste oder war es die zweite?
Ich weiß es
nicht.
Ich glaube, es muss
oder?
Die erste gewesen sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Aber du siehst,
ich hab offensichtlich beide Folgen verfolgt. Das ist schon mal ganz gut.
Ja, das ist sehr gut. Das ist gut für die Klickzahlen. Danke, Nils. Aber ja, ich würde sagen, wir müssen noch mal so ein bisschen hier die Kurve kriegen jetzt zur Triathlon-Welt, weil es ist ja doch noch mal einiges passiert in den letzten Wochen. Ich habe es im Podcast gestern mit Fred, haben wir kurz drüber gesprochen. Jetzt der Post schon wieder gelöscht, Sam Laidlaw. Wie hast du das Ganze mitgekriegt?
Ich habe es tatsächlich, du hast es mir ja geschickt, du hast mir ja den Link geschickt und ich hatte es vorher aber schon gesehen. Ich glaube, da waren wir sogar auch noch im anderen Hotel, wo wir besseren Empfang hatten. Aber ich habe tatsächlich selber den Post von ihm gesehen, wusste auch nicht so richtig, was ich davon halten sollte. Ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, das, was mich bei Sam Laidlaw so ein bisschen gestört hat, war einfach die Tatsache, dass er so, I do it for the haters, also so dieses, das ist nicht meine Motivation, ich finde, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Das Video, da habe ich auch schon gesagt, das fand ich jetzt extrem cool, die Doku, die er vor Nizza begonnen hat und dann in Nizza quasi abgeschlossen hat, wirklich ein verdammt gutes Ding, auch nochmal die Leute, die es noch nicht gesehen haben, lohnt sich absolut da reinzuschauen. Und das war jetzt halt wieder so ein Ding, ich weiß halt nicht, was ich davon halten soll. Diejenigen von euch, die den Post nicht gesehen haben, aber du hast gesagt, ihr habt dabei What the Funk drüber gesprochen. Also Sam Laidlaw hat halt einfach gesagt, dass er massiven Doping-Anschuldigungen ausgesetzt ist seitens der Van Berg Family, also wohl der Vater von Rudy Van Berg, der ja Vierter geworden ist in Nizza. Hätte ihn irgendwie des Dopings bezichtigt und der, ich weiß gar nicht, was ist das für eine Behörde, Anti-Doping-Agentur, aber irgendwie RTA. Eine übergeordnete ITA, ja, die dann wohl irgendwie auf Anschuldigungen ist agieren die, und reagieren.
Ja, International Testing Agency.
Genau. Und dann war, glaube ich, auch die Rede von Daniel Beckegaard, oder? Der auch dann nochmal was gesagt haben soll. Ich glaube, das war so ein bisschen unklar, weil er hat nur von Daniel gesprochen. Clément Mignon wurde auch noch so ein bisschen von ihm dann mit auf die Feindesliste quasi gesetzt. Also irgendwie fand ich das, auf der einen Seite fand ich es, ich finde es halt schlecht, wenn man Sachen einfach nur runterschluckt. Weißt du, weil man halt Angst hat, irgendwie jemanden ans Bein zu pinkeln, weil man Angst hat, auf Social Media das Falsche zu sagen. Irgendjemand sagt was und dann wird es wieder ausgelegt und dann wird es falsch ausgelegt. Und wenn mir jemand ans Bein pinkelt, warum soll ich das dann nicht entsprechend ansprechen? Also da habe ich schon gedacht, eigentlich hat er recht. Also wenn er unnötig irgendwelchen Anschuldigungen ausgesetzt wird, dann ist, finde ich, ist es absolut legitim, sich dagegen zu wehren. Die Art und Weise, wie es halt gemacht wurde, das war halt wieder so ein bisschen undurchsichtig. Das ist halt, glaube ich, immer dieses große Problem an den sozialen Medien, dass keiner weiß, was jetzt wirklich ist. Ja. Denn hat jetzt ein Daniel Beckegaard wirklich von sich aus die Agentur kontaktiert oder wurde er einfach nur vernommen, wenn er dann vernommen wurde und dann einfach gefragt wurde, was kannst du für Äußerungen tun, dann ist es ja absolut nur legitim, das zu sagen, was einem zu dieser Causa dann halt einfällt. Also einfach wieder ein extrem unglückliche Tatsache, sagen wir es halt einfach mal so, wo man nicht wirklich wusste, was soll man jetzt davon halten. Ich habe dann auch tatsächlich nochmal so ein bisschen verschiedene Seiten angeschaut, weil das natürlich schon auch ein Thema ist, was mich interessiert. Und das ist ja immer so beim Radsport, wurde eigentlich letztendlich immer gesagt, ja, guck dir so ein bisschen die Indizienkette an, wenn dann halt ein Lance Armstrong mit Michele Ferrari zusammenarbeitet und dann halt zu dem und dem Arzt geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er halt was nimmt, schon sehr, sehr groß. Am Ende hieß es immer, er wurde niemals positiv getestet. Dann ist es aufgrund von Zeugenaussagen das Kartenhaus zusammengebrochen, wo jeder gesagt hat, naja, das war ja irgendwie klar. Wir haben auch schon darüber gesprochen, als ich genau diesen Punkt zu dir gesagt habe, dass mich das, was mich an Sam Laidlaw stört, dass es so dieses Hassgetriebene ist, hast du gleich gesagt, ja, wahrscheinlich stört dich daran, dass der Typ einfach nur bei den Höhepunkten gewinnt und ansonsten das ganze Jahr über keine Leistung bringt, was natürlich jetzt auch ganz, ganz oft als Argument angebracht wird. Wie kann das sein, dass einer noch in Rot mit Muskelfaserriss aussteigt, dann halt einfach bei keinem Rennen irgendwie einen Fuß vor den anderen bekommt und dann beim Höhepunkt wieder das zweite Mal nach Hawaii so ein Ding raushaut, dass er einen Cameron Worth, der anerkannt einer der besten Radfahrer ist, gerade auf so einer Strecke wie Nizza, was die Abfahrtskills anbelangt, was wahrscheinlich auch das Schnellfahren auf so einer Strecke anbelangt, dem gibt er irgendwie 6 Minuten Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass er 20 Watt mehr gefahren ist als die zweitbeste Durchschnittsleistung. Das sind natürlich schon alles Sachen, wo man sagen muss, ja, wenn man das mal so rein objektiv betrachtet, könnte man diesen Schluss schon irgendwie nahelegen. Aber man muss halt einfach sagen, solange nichts bewiesen ist, ist das halt einfach wirklich an den Haaren herbeigezogen. Aber es hat halt einfach einen extrem faden Beigeschmack und man weiß, dass in diesem Sport gedopt wird. Da müssen wir auch nicht sagen, dass wir irgendwie eine Sportart der Heiligen sind. Spätestens, ich meine, wie lange ist es jetzt her mit Colin Chartier? Das ist im Januar rausgekommen. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde er hops genommen. Also, und auch, dass es jetzt wieder runtergenommen hat. Das ist halt auch irgendwie so ein Punkt, wo du denkst, ey, alter Schwede, war das dann so ein Schnellschuss, dass du 48 Stunden vorher meinst, ich mache jetzt einen Post und rufe jetzt eine Vendetta gegen die Jungs an, die mir ans Bein pinkeln und 48 Stunden wieder nur Good Vibes Only. Also das passt dann halt auch irgendwie nicht. Also einfach total unglücklich. Ja. Auf der anderen Seite natürlich auch, es wird drüber gesprochen, vielleicht gibt es auch irgendwelche anderen Indizien, die jetzt aufkochen. Ich finde es halt extrem schade, weil bei mir hat Sam Laidlaw durch diesen Film, wie gesagt, echt gewonnen, auch irgendwie an Glaubwürdigkeit gewonnen, durch diesen Rocky Balboa-Style, dieser Underdog-Style, den er da gebracht hat, auch so diese Ehrlichkeit und dieses Family-Business. Auch das kann natürlich auch wieder dagegen verwendet werden, schön alles in einem kleinen Kreis halten, nichts von außen, auch das sind wieder so Sachen, wo du sagen kannst, ja gut, wenn ich halt alles schön klein halte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner was ausplaudert, auch sehr gering. Also einfach ätzend, also nicht schön und auch die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde, definitiv auch nicht gut.
Ja, ist schwierig, ne? Vor allen Dingen, weil er das Ding auch gelöscht hat. Boah, meine Stimme wird immer schlechter.
Hoher Redeanteil für mich quasi.
Ja, ja, Nils muss heute das Ding sagen. Oder wir müssen den Podcast abbrechen, mal sehen.
Nee, das wäre schade. Nee, jetzt hier. Das ziehen wir durch, wenn ich jetzt hier schon im Kofferraum sitze. Ich habe schon Schiss, dass hier irgendwann gleich die Carabinieri irgendwie ankommt und denkt, dass ich
das
hier irgendwelche
Drogengeschäfte
mache mit meinem Mikro vor das, der Nase.
Dass du da drin sitzt und auf wen wartest.
Ja, aber ich bin ja noch im Hotelgelände, also es ist schon noch okay. Ich bin jetzt hier nicht auf dem öffentlichen Parkplatz.
Ach so, du bist nicht auf so einem öffentlichen Parkplatz. Na dann, aber um auf Sam Laidlaw zurückzukommen, der hat ja dann den Post auch runtergenommen, weil er gesagt hat, er will nicht irgendwie, also er will einmal move on, nach vorne schauen und das machen, was professionell gemacht werden sollte. Das hatte ich bei Fred auch gesagt, wo ich da im Podcast gesagt habe, okay, aber warum machst du es öffentlich und stellt's nicht einfach, wenn da eine Untersuchung ist, der Untersuchung oder den Untersuchungsbehörde alles zur Verfügung, alle Blutbilder und, dass sie sich ein Bild machen können. Und wenn du wirklich unschuldig bist, was soll dir passieren? Ist doch egal, wer was sagt. Und dann hat er noch gesagt, dass er es runtergenommen hat, weil er nicht wollte, dass so ein Hass gegenüber denjenigen von seinen Fans dann kreiert wird, die er jetzt genannt hat. Da gab's ja anscheinend so viel Hate von Sams Fanbase und Community, dass er es deswegen runtergenommen hat. Und das wollte er nicht, sondern er wollte nur damit irgendwie bewirken, dass keiner gegen ihn solche Anschuldigungen trifft oder was auch immer. Aber das ist ja auch so, da hat Fred gesagt, das ist ja so mundtot machen irgendwie und im Keim ersticken. Und wenn irgendwer was sieht, dann sozusagen, ja, irgendwie zu sagen, ja, ey, nicht mit mir. Wenn irgendwer hier was sieht und was sagt, den mache ich klein, so nach dem Motto, hat natürlich auch einen Beigeschmack.
Ja, ich meine, es ist halt ein bisschen so die Lance Armstrong-Taktik, ne? Der alle, die ihm irgendwie ans Bein gepinkelt haben, sofort vor den Karren gefahren hat, ob das jetzt ein Tyler Hamilton war, ob das ein Floyd Landis war, also alle, die irgendwie den Mut hatten, gegen den heiligen Lance gegen anzusprechen, wurden mundtot gemacht, die Italiener damals noch. Genau. Also es ist schon, ja, es hat halt einfach wirklich tatsächlich einen extrem faden Beigeschmack, wirft irgendwie auch ein schlechtes Licht auf diesen WM-Titel, finde ich schon auch. Also man betrachtet das Ganze dann halt doch schon so ein bisschen skeptischer. Und ich glaube auch einfach diese Tatsache, was auch wieder hochgekommen ist, so der Umgang mit ihm, wie er Sam Long beim Collins Cup angegangen ist, also wo er ja wirklich disrespectful, wie Lionel Sanders und Sam Long es dann gesagt haben, ihm gegenüber getreten ist. Das war, glaube ich, von ihm vermutlich gar nicht so gemeint. Er wollte wahrscheinlich wirklich irgendwie so ein bisschen was für die Fans machen, wollte irgendwie ein bisschen Show machen. die natürlich brutal nach hinten losgegangen ist, weil er dann halt gehend an der Verpflegungsstelle mit Magenkrämpfen von Sam Long und Lionel Sanders überlaufen wurde, die ihn nicht mal mehr angeguckt haben. Also er agiert teilweise dann halt doch schon irgendwie ein bisschen unglücklich. Auf der anderen Seite polarisiert er natürlich, das ist schon irgendwie positiv für den Sport. Das sind so die Charaktere, die oftmals, finde ich, so ein klein bisschen vermisst werden. Früher hatten wir das öfter. Lothar Leder, Jürgen Zäck, Norman Stadler, Chris McCormick. Also es gab ja immer irgendwie Leute, die brutal auf die Pauke gehauen haben. Aber wenn es halt in so ein Licht des Dopings fällt, dann ist es natürlich schon irgendwie, ja, einfach bekommt das Ganze eine andere Qualität, genau. So, und ist bei mir auch irgendwie, wie heißt der grüne Teufel aus Österreich, der da auch seine Schutzsperre absitzen musste oder nicht absitzen
Thomas
musste.
Steger.
Thomas Steger, genau, der dann ja auch irgendwie auch irgendwelche Posts gemacht hat, von dem man dann spannenderweise auch überhaupt gar nichts mehr gehört hat. Also es war ja auch irgendwie so ein Ding, was dann relativ schnell hochgekocht wurde, dann aber auch wieder nichts mehr nachgekommen ist. Hat immer einen schlechten Geschmack und meistens muss man ja auch tatsächlich sagen, ja, irgendwie so ganz ohne Gerüchte, ohne Gründe entstehen solche Gerüchte ja nicht. Also ich glaube jetzt tatsächlich nicht, dass es einfach nur neidbehaftet von irgendwelchen Athleten der Fall ist, dass sie jetzt sagen, oh komm, der kommt jetzt hier wie Phönix aus der Asche, das kann nicht sein, dem binde ich jetzt irgendwie was ans Bein. Denn wo nichts ist, da kann eigentlich auch nichts gefunden werden. Ich finde es komisch. Ich weiß auch wirklich tatsächlich noch nicht, was ich davon halten soll. Ich würde mir halt nur wünschen, dass vielleicht nachverfolgt wird. Was ich ganz positiv finde, ist, dass tatsächlich im Rahmen seines Posts jetzt und auch in der Berichterstattung dessen publiziert wurde, dass es wohl extrem viele Kontrollen sowohl in Nizza als auch auf Hawaii nicht nur im Profifeld gab, sondern auch im Amateurfeld. Und das ist wieder etwas, was ich halt sehr, sehr positiv finde, dass halt einfach auch aus dem Fall Colin Chartier wirklich Lehren offensichtlich gezogen wurden, wo man ja auch gesagt hat, naja, mal gucken, was jetzt tatsächlich passiert. Aber das hat Sam Laidlaw ja auch gesagt, er wurde halt extrem häufig kontrolliert dieses Jahr. Und das ist ja wieder sehr, sehr positiv, auch wenn man sagen kann, naja, ein Lance Armstrong wurde nie positiv getestet. Es gibt Möglichkeiten, offenbar die Kontrollen zu übergehen. Aber trotzdem, je mehr kontrolliert wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass halt jemand hops genommen wird. Und gerade bei den Amateuren, denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da dann vielleicht wirklich die Athleten, die meinen, betrügen zu müssen, Fehler begehen, weil sie halt einfach nicht wissen, wie es funktioniert oder nicht so ein Netzwerk haben, wie die Profiathleten es vielleicht haben. Also das finde ich ist sehr, sehr positiv zu bewerten, dass offensichtlich Ironman wirklich massiv das Thema angegangen ist oder nicht massiv, aber das Thema angegangen ist und vermehrt kontrolliert. Das finde ich dann schon wieder sehr, sehr positiv.
Absolut. Also gerade bei so Amateurathleten, dann weißt du ja auch nicht, wann wirst du kontrolliert und wann nicht. Ein Profi kann ja so ein bisschen damit rechnen. Ne? Wenn ein Championship Race ansteht, dann weißt du, wenn du gewinnst, wirst du kontrolliert und vorher wirst du auch zweimal kontrolliert. Also
ja, absolut.
Das kannst du natürlich ganz anders planen. Also das ist definitiv eine coole Sache und ja, Sam Laidlaw, wir werden mal abwarten, was dabei rauskommt am Ende. Und ich bin gespannt, ob es irgendwie einen Bericht gibt, der dann auch in die Öffentlichkeit gelangt. Also, oder ob das irgendwie dann so, ja, ist nix und dann hört man auch nichts mehr. Also, das wird jetzt spannend zu verfolgen.
Ja, absolut. Ja, definitiv.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Aber was halt auch ein bisschen in diese Richtung geht, was ich sehr positiv bewerte, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wenn du heute so einen Busy Day hattest, Roth hat ja verkündet, dass sie im nächsten Jahr mit dem Race Ranger arbeiten werden, 20-Meter-Regelung und Race Ranger, finde ich sehr, sehr gut, habe ich ja dies Jahr schon fälschlicherweise angekündigt, dass Roth das einsetzt.
Du warst deiner Zeit voraus, wie immer.
Ich war meiner Zeit voraus, Wahnsinn. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich extrem cool, weil einfach dass das Rennen fairer macht. Man hat es jetzt auch gesehen in Mallorca oder auf Mallorca in Pagera, was ja wirklich muss, es ist ja ein furchtbares Lutscherrennen gewesen sein. Ich meine, die Aufnahmen, die man gesehen hat, das war ja wirklich so, wo du gedacht hast, alter Schwede, was machen die da? Und dann auch gerade der Sieger, der hing ja, glaube ich, ein Meter. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es hinter Rico Bogen oder so. Also wo du wirklich denkst, wie abgefuckt muss man sein? Und da finde ich halt einfach, der Race Ranger ist wirklich ein super, super gutes Ding. Weswegen ich darauf komme, sind aber dann eigentlich wieder so diese Kommentare, wo dann irgendwelche Leser schreiben, ich habe es, glaube ich, auf Trimark gelesen, wo dann irgendwelche Leser kommentieren, ja, warum denn nur bei den Profis, warum nicht bei den Amateuren, wo natürlich ganz klar ist, das ist halt einfach schlichtweg nicht durchführbar und wo dann natürlich dann auch berechtigterweise irgendwie wieder Kommentare kommen, dass es rein rechnerisch in Rot nahezu unmöglich ist. Diese, ich glaube, bei den Amateuren sind es ja nur 10 Meter, aber diese 10 Meter Abstand einzuhalten, weil halt einfach viel zu viele Leute auf der Strecke sind. Wo ich dann aber immer denke, Leute, fasst euch doch einfach mal an die eigene Nase. Denn das sind ja wirklich so diese Bilder, wo du dann so ein Juri Keulen, ist es, glaube ich, der Mallorca gewonnen hat, der dann wirklich einen Meter hinter ihm hängt. Und ich habe es doch selber in der Hand, ob ich fair fahren will oder nicht. Jeder kennt diese Situation, dass man irgendwie in so einen Pulk gerät. Und ich glaube, gerade wenn man jetzt kein absoluter Top-Athlet ist, dann und einfach in diesen großen Feldern drin ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach groß, dass man vielleicht wirklich in so einem Pulk von 20, 30 Leuten irgendwie endet. Aber auch da habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich fahre 10, 12 Meter fair komplett hinter diesem Pulk her, wo ich immer noch 30, 40, 50 Watt spare, aber einfach sagen kann, ey Leute, ich fahre hier fair. Oder aber ich bemühe mich irgendwie anstandsweise in Abstand zu halten von vielleicht 5, 6, 7 Metern. Und das kann natürlich nervig sein, wenn sich dann wieder einer vor mich setzt und ich dann wieder die Bremse ziehen muss. Aber so dieses wirklich so einen Meter hinter einem anderen und das in der Spitzengruppe, wie es jetzt auf Mallorca ja der Fall war, wo irgendwie ein Alistair Brownie unterwegs ist, wo ein Willi Hirsch unterwegs ist, wo ein Rico Bogen unterwegs ist, also wo halt einfach Hochkaliber vorne sind.
Ja, und ich also Blödsinn, das geht nicht.
Das ist wirklich sowas, und das ist dann halt auch an die Leute, die dann sich immer irgendwie beschweren. Letztendlich hat es jeder in der Hand zu sagen, ich bescheiße oder ich bescheiße nicht. Das ist halt auch wie letztendlich auch beim Doping, und da finde ich auch immer so dieses, da ist kein Unterschied. Ob ich jetzt 180 Kilometer gnadenlos hinterherfahre oder mir irgendwelche Drogen in den Körper pumpe, damit ich schneller bin, das ist Beschiss, einmal in Rot und einmal in Gelb. Also das ist eigentlich genau das Gleiche.
Ja,
so, und da kann, finde ich, tatsächlich irgendwie jeder bei sich selber anfangen, kann jeder versuchen, fair zu fahren. Mal geht es weniger, aber ich kann mich immer bemühen, fair zu fahren, und das ist irgendwie sowas. Also da jetzt dann auch wieder so kritische Punkte zu finden und zu sagen, ja, muss doch bei den Amateuren auch gemacht werden. Also erstmal wieder echt super, dass es eingesetzt wird. Super, dass Ironman vermehrt Dopingkontrollen macht. Super, dass es in Rot jetzt den Reigns Ranger gibt, dass das Profirennen fairer wird. Das war dieses Jahr schon mit den wesentlich weniger Kameramotorrädern auf der Strecke, wo halt auch einmal auch wieder eine Monster-Radzeit von Magnus Ditlev gefahren wurde. Und es war nur ein einziges Motorrad in der Nähe, und trotzdem ist er schneller gefahren als vorher. Also so werden die Rennen halt einfach cleaner, und das ist doch total positiv. So muss man das doch bewerten.
Total. Nee, und auch, also was du sagst bei den Age-Groupern, ist ja die Frage, wie man rechnet, ne? In Rot gibt es ja auch noch den Wellenstart. Das entzerrt ja auch alles noch so ein bisschen. Also ich glaube, es gibt so ein paar Packs und so ein paar Leistungsklassen, wo es wirklich super eng ist. Aber am Ende ist es genau, wie du gesagt hast. Wenn ich da drin sitze und für mich entscheide, ich fahre jetzt 180 Kilometer auf einen Meter, bei wem hinten drin, ist es halt bescheißen. So, und
absolut.
Dann noch irgendwie zu sagen, ich habe Bestzeit gemacht, oder das macht es halt noch schlimmer dann irgendwie. Also am Ende des Tages, wenn es eng ist, ja, dann einmal halt, ich meine, man hat es beim Frauen gut gesehen auf Hawaii, wie oft hat eine Anne Haug die Bremse betätigt.
Oh, gut. Vollbremsung. Das eine Mal war also ja wirklich
so. Es geht nicht nur um rollen lassen und den Abstand, sondern dann, wenn ich im Pult bin, lasse ich mich rausfallen, drücke einmal die Bremse und fahre auf 10 Meter. Und ich bin mir relativ sicher, wenn man das will, funktioniert das auch.
Definitiv. Das war noch meine Beobachtung. Ich meine, ich war in Hamburg an der Strecke, ich war in Rot an der Strecke und ich war in Frankfurt an der Strecke. Und in Frankfurt und in Hamburg war es wirklich so, wenn Gruppen vorbeikamen, waren das nicht mehr so wie früher, diese 50er, 60er Gruppen, sondern es waren wirklich so Gruppen von, sagen wir mal, 8 bis maximal 15 Leuten. Und da kannst du, wenn du willst, fair fahren. Und da waren trotzdem einige, die halt einfach auf 2-3 Meter gefahren sind. Und da muss man ganz ehrlich sagen, Leute, das habt ihr selber in der Hand. Und sich dann irgendwie zu ruhmen, wie du gesagt hast, eine neue Bestzeit aufzustellen oder die Hawaii-Nizza-Quali zu holen, Altersklasse zu gewinnen, boah, das ist dann schon relativ erbärmlich. Denn was ja das Fiese ist beim Ironman, du sparst ja nicht nur wesentlich Zeit beim Radfahren, sondern du läufst ja auch noch wesentlich schneller, weil du halt einfach eine Zeit gefahren bist mit wesentlich weniger Watt. Also das ist schon wirklich ätzend. Aber nee, was ich eigentlich sagen wollte, was positiv ist, ist, dass Rot jetzt im nächsten Jahr den Race Ranger einsetzen wird. Und um nochmal so ein bisschen die Kurve auch zu was Positivem zu bekommen, wenn wir hier schon 52. Auflage haben, ein Jahr in a row quasi. Unfassbar dieses Finish von Mika Not.
Ah ja.
Bei der Challenge in Frankreich.
Junge, also das, was war da los?
Alter Schwede, was war da los?
Warte. Wie oft hast du dir dieses Video angeguckt?
Ja, dadurch, dass ich jetzt ja tatsächlich im Urlaub war, ich meine, man hat ja eh nie wirklich Urlaub. Ich hatte jetzt auch wirklich mal überlegt, ob ich den Athleten diese Woche mal irgendwie eine Nachricht reinstelle, dass ich tatsächlich eine Woche im Urlaub bin und einfach mal auch wirklich Urlaub haben will. Funktioniert nicht, weil es war der Ironman Portugal, wo Athleten von uns am Start waren. Jetzt ist irgendwie der Frankfurt Marathon, wo auch ein paar Leute laufen, wo du auch dann irgendwie zumindest nochmal so ja eine WhatsApp schicken willst oder so ein bisschen die Daumen drücken willst. Also so richtig abschalten geht's ja doch nicht. Aber ich habe jetzt wesentlich weniger konsumiert in dieser Woche als sonst. Aber ich habe mit Sicherheit das Video, weil es halt einfach so unfassbar war, keine Ahnung, 10-12 Mal habe ich mir es mit Sicherheit angeguckt. Und ich finde es aber so krass, weil du siehst ja, ich finde es am besten, sieht man es eigentlich noch in dieser einen Aufnahme von der Seite, wo du wirklich, ja, wo du wirklich siehst, dass Mika einfach auch die Oberschenkel weggehen. Der ist halt wirklich so am Limit, dass der ist ja nicht irgendwie.
Es ist so geil, wenn du, also es ist, wenn du von vorne die allererste Aufnahme, die irgendwie auf Instagram war, da hast du gesehen, er sprintet und fällt irgendwie. Dann kam die Aufnahme von hinten, irgendwie ein paar Stunden später online, und dann hast du gedacht, hä, ist der gefallen oder hat er versucht ins Ziel zu springen? Und dann kam die von der Seite, die es ein bisschen aufgeklärt hat, dass er einfach gesprintet ist und ihm einfach ja komplett irgendwie die Oberschenkel um die Ohren geflogen sind und er einfach, also der ist komplett, das hat er auch gesagt nach dem Interview, der Kopf wollte, der Körper nicht mehr und ist einfach zusammengebrochen.
Unvorstellbar. Boah. Und wie krass.
Also auch, so alles rauszuholen ist Wahnsinn.
Und dann auch tatsächlich so dieser Crawl wie damals, ich weiß gar nicht, wann war das, ich glaube 97 auf Hawaii, wo damals Heather Fern und Wendy Ingraham um Platz 3 und 4 ja wirklich Krabbelduell gemacht haben. Und so war das ja tatsächlich bei ihm auch. Ich meine, der lag da ja wirklich Meter vor der Ziellinie und ist über die Finishline gekrabbelt, hat sich dann einfach nur dahin gelegt und auch irgendwie auch so abgefahren, dass dann auch so dieser Konfetti-Regen auch noch war, was ja so absurd war, weil jeder irgendwie gedacht hat, Mika bringt das Ding jetzt zu Ende, und dann krabbelt er dann und liegt da in diesem Konfetti-Schauer. Also brutal, und was für ein, ja, irgendwie auch was für ein Saisonfinale auch. Also was für eine Dramatik.
Unfassbar.
Also Rico.
Das Geile ist auch, das hast du noch nicht mitbekommen, weil du den Podcast mit Fred noch nicht gehört hast. Mika war ja das ganze Rennen beim Laufen dann in Führung. Und Fred ist als Fünfter ins Ziel gejoggt und hat dann erstmal Mika zum Sieg gratuliert.
Achso, der war schon richtig weg, oder was? Also der war schon deutlich vorne.
Ja. Ja, der war die ganze Zeit vorne und auch deutlich. Und dann auf der, was hat Fred gesagt? Ich weiß nicht, letzten Kilometer oder letzten 2 Kilometer muss er halt richtig verloren haben. Also der war irgendwie bis ein paar 30 Sekunden war er weg.
Krass. Ja, Wahnsinn. Unglaublich. Also cooles Ende irgendwie. Und ich glaube auch für Mika, ich meine, er hat ja in den USA noch das 73-Rennen gewonnen. Singapur war ja ein fieses, haben wir schon drüber geredet, fieses Comeback-Rennen für ihn, wo er so Magenprobleme hatte und dann ja wirklich sehr, sehr weit hinten ins Ziel gekommen ist, nachdem er das Rennen halt irgendwie lange mitgeprägt hat. Dann, wie gesagt, der Sieg beim 73-Rennen in den USA, wo er Lionel Sanders auch geschlagen hat. Und jetzt dann so ein Ding. Ich glaube, der Junge wird wirklich dermaßen heiß wie Frittenfett in die Offseason gehen und wird dann wirklich versuchen, 24 richtig, richtig einen rauszuhauen. Also cool, cooles Ding. Wirklich ein Hammer.
Das ist ein gutes Stichwort, Nils, Off-Season. Wir können eigentlich noch mal ein bisschen über die Off-Season sprechen. Nicht welches Off-Season-Race du jetzt empfiehlst oder so, das haben wir auch im letzten Jahr schon ausgiebig behandelt. Außer natürlich das eine, was feststeht am 25.11. in Hamburg. Aber ich lese jetzt auch immer mehr, und auch bei Pushing Limits kriegen wir immer mehr Fragen rein, so Saisonstart, nach der Off-Season. Bei vielen geht es wieder los, so die irgendwie ja, jetzt Hamburg machen, sind wahrscheinlich schon wieder im Training. Rot sind es bald, wenn jemand nach diesen klassischen 36-Wochen-Plänen trainiert, geht es am Montag in Rot los. So, was kannst du denn uns noch als Coach für Tipps mitgeben für so einen Saisoneinstieg? Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, weil eigentlich ehrlicherweise frage ich das auch für mich, nicht, dass ich nochmal wieder Fehler mache, weißt du? Und ich habe ja trainiert, jeden Tag wieder und mit Johann schwimmen gegangen und so, und jetzt sitze ich hier und habe so eine Stimme.
Nicht vom Feiern, das ist ja das Schlimme daran. Nee, es ist, glaube ich, ein Punkt, der jedes Jahr wieder aktuell ist. Klar, es kommen immer neue Leute in den Sport hinein. Und wie eigentlich bei allen Punkten im Training, muss man sagen, es ist höchst individuell. Es hängt ganz, ganz stark davon ab, wie das Jahr gelaufen ist, was man sich fürs nächste Jahr vorgenommen hat, was man auch für eine Historie in diesem Sport hat, ob man irgendwelche Wehwehchen hat, die man auskurieren muss. Generell kann man sagen, dass eine Pause für jeden, der diesen Sport sehr ambitioniert betreibt, gut ist. Vor allem erstmal für den Kopf, weil Triathlon ist einfach eine Sportart, die immens trainingsintensiv ist. Wir sagen es eigentlich immer wieder, selbst wenn man nur 8 bis 10 Stunden pro Woche trainiert, was im Triathlon-Sport wirklich wenig ist, sind das halt an 5 Tagen pro Woche 2 Stunden Sport. Und wenn du da mal mit irgendeinem Ballsportler drüber redest, sei es ein Tennisspieler, sei es ein Mannschaftssportler, Fußballer, Handballer, selbst ein reiner Läufer, der läuft auch keine 10 Stunden, wenn er jetzt ein Hobbyläufer ist, weil das wären dann für ihn irgendwie 120, 130, 140 Kilometer. Das ist einfach schon wirklich sehr, sehr viel Training, und deswegen ist es sehr wichtig, vom Kopf her einfach mal so eine gewisse Frische zu haben. Also einfach wirklich mal Luft ranlassen, einfach mal 12 Grad sein zu lassen. Du sagst es, das eine oder andere Off-Season-Rennen mitzunehmen. Wirklich mal auch ganz bewusst auch mal nicht nach Plan zu trainieren. Der Plan gibt natürlich so eine gewisse Sicherheit, aber ein Plan bedeutet auch immer, ich meine, das hast du jetzt seit 2, 3 Wochen am eigenen Leib gespürt, bedeutet halt auch immer, nicht nur den Plan abzuarbeiten, sondern auch Planung mit dem Umfeld, Planung mit der Frau, Planung mit den Kindern, Planung mit dem Job. Wie kriege ich das Ganze logistisch hin? Und da dann halt einfach mal wirklich so für 2, 3, vielleicht sogar 4 Wochen abzuschalten, ist einfach immens wichtig. Dann finde ich es auch total gut, das habe ich auch schon ganz oft gesagt, Sachen zu machen, die im Sommer auf der Strecke bleiben, sei das irgendwelche Hobbys, die ein Triathlet meistens eh nicht hat, keine Ahnung, musizieren oder vielleicht irgendwie eine andere Sportart. Ich habe es gesagt, Eggy und ich, Ralf Eggert und ich, wir haben früher sehr viel Badminton gespielt in der Offseason, wo du irgendwie dem Körper auch einen Reiz gegeben hast, aber halt mal andere Motorik ausgeübt hast. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwelche Surfer, die dann sagen, ja, ich opfer jetzt nochmal eine Woche und fahre irgendwo in Surfurlaub, weil ich da im Sommer nicht zu kommen. Da habe ich auch so 1, 2 Athleten, die jetzt im Trainingsplan am Wochenende irgendwie eine Radausfahrt haben, und die fällt dann aus, weil halt irgendwie der Wind so ist, dass sie dann lieber surfen gehen. Also einfach wirklich kopffrische abschalten, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann, und das ist, glaube ich, so ein Punkt, der jetzt für dich auch entscheidend war, langsam wieder ins Training reinsteigen. Also nicht zu sagen, so, jetzt ist Tag 1, ab jetzt 36 Stunden, Wochen nach Plan auf Tag X hinarbeiten. Das wird nicht funktionieren, weil ein Plan wird, wenn du ihn individuell machst, eigentlich immer jede Woche neu geschrieben. Nach jeder Woche gucke ich mir an, was hat der Athlet geleistet, ist er da, wo wir ihn hinhaben wollten, und dann wird der Plan neu gemacht. Selbst wenn ich einen 12-Wochen-Plan im Petto hätte, wird der in diesen 12 Wochen immer wieder irgendwie umgeschrieben, weil 12 Wochen lang eigentlich nie so funktionieren, wie du dir das Ganze vorstellst. Das funktioniert halt im Training nicht. Also es ist nie ein gerader Weg, sondern es sind immer irgendwelche Abbiegungen, so wie bei dir jetzt der Fall, dass deine Erkältung dazukommt, weil du vielleicht zu viel gemacht hast, weil irgendwie deine Tochter die schon reingeschleppt hat oder irgendwelche Kinder aus der Schule oder aus dem Kita die mitgebracht haben. Und da muss man dann halt entsprechend drauf agieren. Deswegen, wenn man ins Training einsteigt, das Ganze mit einer gewissen Lockerheit machen. Einfach noch nicht verbissen, das Ganze angehen. Auch wenn vielleicht dann so die allerersten Intervalle nach 3, 4, 5 Wochen auf dem Plan stehen und man fühlt sich noch nicht danach, dann die entweder noch nicht so intensiv laufen, wie sie draufstehen, oder vielleicht auch noch gar nicht laufen, sondern nochmal eine Woche mehr Umfang machen. Das ist natürlich auch so der große Schwachpunkt an so fertigen Plänen, die halt über mehrere Wochen gehen, dass man kein oder wenig Kontakt zum Coach hat. Da ist das individuelle Coaching halt immer besser. Aber dass man selber für sich so ein bisschen versucht zu gucken, bin ich überhaupt schon bereit dafür, und halt so langsam reinkommen. Und dann merkt man eigentlich Woche für Woche für Woche, wie man, wie der Körper mehr anspringt, wie es mehr flutscht. Auch keine Ahnung, es steht eine Radausfahrt an und es ist dann doch total schlechtes Wetter und man soll 2 Stunden fahren, dann bloß nicht für 2 Stunden auf die Rolle gehen, sondern entweder eine Stunde draußen mit dem Gravel oder Mountainbike im Matt spielen oder halt eine Stunde auf der Rolle fahren, aber nicht schon dieses 1:1 abarbeiten, weil dann wird es halt einfach in den Monaten, wo es drauf ankommt, Februar, März, April, spätestens Mai, da wird es dann halt richtig, richtig zäh. Und ich sag immer lieber im Winter so versuchen, 80% des Planes zu erfüllen, sich dann irgendwann hochzuarbeiten auf 90% und dann in den letzten Wochen wirklich 100% geben, als in den ersten 3, 4, 5 Wochen des Planes 100% zu geben.
Das ist super geil. Also das ist eine gute, ja, Eselsbrücke, so dieses 80, 90, 100. Weil gerade am Anfang ist es ja so, ja, jetzt beginnt das Training wieder, ich habe richtig Bock, ich bin erholt, Offseason ist durch, oder wie bei mir, ich habe ein Jahr Offseason gemacht. So, ah, jetzt großes Ziel, ich will mich für Hawaii qualifizieren, jetzt lege ich wieder los. Und die Motivation ist natürlich da, weil wenn ich auf den Plan gucke, der ist ja jetzt im Vergleich zu kurz vorm Rennen immer noch relativ neutral, oder was heißt neutral, moderat besser gesagt. Und dann ist so irgendwie, ja, das ziehe ich jetzt schon so durch. Aber genau das ist dann, oder war vielleicht jetzt auch bei mir der Fehler, ne, dass ich so ein bisschen zu viel gemacht habe, jetzt dann krank geworden bin. Es muss ja nur einmal das Immunsystem runterballern, dann hat irgendwer, den du triffst, einen kleinen Infekt und dann haut es dich halt um, ne?
Absolut, klar. Und auch genau das Gleiche auch, was ich gesagt habe. Also auch so diese kleinen Nicklichkeiten, die man dann vielleicht hat, die man irgendwie aus der Saison mitgenommen hat. Das ist dann natürlich gerade ein Punkt für diejenigen, die jetzt wirklich eine lange Saison gehabt haben. Vielleicht jetzt auch die ganzen Frauen, die in Nizza, auf Hawaii gestartet sind, die jetzt monster euphorisch irgendwie nach Hause kommen und die vielleicht in den letzten Wochen dann doch schon so ein bisschen, keine Ahnung, da war der Traktus vielleicht ein bisschen fest oder hat der Fuß vielleicht so ein bisschen wehgetan und man hat es halt irgendwie dann doch noch durchgezogen in der Euphorie des Rennens, hat es dann funktioniert. Da muss man wirklich ganz klar darauf achten, dass da jetzt erstmal so das Ausheilen der Probleme absoluten Fokus hat. Und dass es da völlig egal ist, ob man jetzt 4 Wochen lang nicht läuft, 5 Wochen lang nicht läuft oder 6 Wochen lang nicht läuft. Man kann dann schon nach 4, 5 Wochen wieder ins Training einsteigen, aber dann halt nicht laufen. Dann geht man halt vermehrt ins Wasser, geht man halt vermehrt Radfahren oder, keine Ahnung, geht irgendwie auf einen Crosstrainer, was ja auch wirklich mal ein guter anderer Reiz ist, oder geht stattdessen aufs Rudergerät, wo halt einfach, ja, die Erschütterung nicht da ist wie beim Laufen. Also, dass man halt wirklich jetzt die Monate nutzt, um halt auch körperliche Disbalancen, vielleicht hat man irgendwelche Schulterprobleme, dass man an der Mobilität arbeitet, an der Flexibilität arbeitet. Jeder hat so seine eigene Baustelle, und dass man halt wirklich guckt, okay, ich gehe jetzt die nächsten 6, 7, 8, 10 Wochen ganz bewusst das an, investiere vielleicht 2 Stunden weniger in Schwimmradfahren, Laufen, um halt einfach ein besseres Gerüst zu haben, um halt einfach besser aufgestellt zu sein, dass wenn es dann im Januar, Februar, März an die Umfangssteigerung geht und dann halt, wenn es zählt, dass ich dann halt einfach besser aufgestellt bin. Das ist halt immens wichtig. Und was ich ganz interessant finde, aus eigener Betrachtung jetzt, dass die Athleten, die schon lange in dem Sport sind, die zum Teil auch schon sehr, sehr erfolgreich sind, dass die wesentlich entspannter auch diesen Wiedereinstieg haben als die Athleten, die jetzt so vielleicht 2, 3, 4 Jahre dabei sind, die vielleicht auch schon ein sehr hohes Leistungsniveau haben, gerade auch für die kurze Zeit, die sie in dem Sport sind, denen aber noch die Erfahrung fehlt und die nicht wissen, wie schnell man halt wieder zurückkommt. Das ist ja so etwas, was du auch weißt, das nimmt man in der Situation selber gar nicht so wahr. Aber du weißt ja, wenn du jetzt 4, 5 Wochen lang deine 8 bis 10 Stunden pro Woche trainierst, dann bist du auch wieder fit. Und dann fühlt sich alles auch wieder nach Schwimmradfahren, ja, und Laufen, ja, an. Aber in den ersten 1, 2, 3, 4 Wochen, da will man das halt nicht wahrhaben. Und da muss man sich selber auch nur, also ich kann jetzt auch von mir selber sprechen. Ich meine, ich habe es dir erzählt. Ich glaube, letzte Woche haben wir im Podcast darüber gesprochen, dass ich so ein bisschen, ja, Plantarfaszitis habe oder Fersensporn, was auch immer. Also ich glaube, es ist ganz klar Plantarfaszie. Dann bin ich jetzt hier halt eine Woche in Italien, wollte einfach nochmal eine Woche in die Sonne. Und klar, habe kein Rad dabei, schwimmen gehe ich eh nicht, aber dann hast du natürlich Bock, irgendwie dich ein bisschen zu bewegen. Und dann bin ich halt 2-mal hintereinander gelaufen, obwohl die Sehne echt wehgetan hat. Beim 2. Mal auch wieder so völlig dämlich, irgendwie kurz vorher noch in so einer Strandbar gewesen und ein paar Pizzastücke gegessen. Eine Stunde später läufst du los und denkst,
großartig,
schlau ist das jetzt hier nicht. Und dann tut dir halt danach einfach tierisch die Ferse weh, was halt einfach so total dämlich ist, bevor man halt einfach sagt, ey, jetzt genieß doch einfach den Urlaub und hau dir nicht nur 2 Stück Pizza rein, sondern die ganze Pizza rein. Aber das ist dann halt so dieses Gefangensein in dem Lifestyle, den wir vorher auch angesprochen haben und wo man dann
großartig
sagt, oh, komm, irgendwie Nicky Boy ist hier auf seinem Comeback, da will man sich nicht lumpen lassen, da willst du zumindest 2-3 Mal überlaufen gehen, was halt total dämlich ist. Und jetzt kann
geil,
ich hier,
ja,
jetzt humpel ich hier quasi durch Italien. Also da kann sich ja jeder auch an die eigene.
Ist aber auch geil, du weißt, wie es geht, erzählst es mir immer, aber machst es selber auch falsch, das beruhigt mich.
Ach, absolut, das ist es ja, genau. Ich glaube, ich würde es halt nicht machen, wenn ich jetzt wirklich Ambition hätte, wobei vermutlich schon, weil man halt einfach, also man weiß es
dann
ja
noch oft. Dann noch mehr. Komm, gib's zu, das ist doch noch, also ich merke es ja jetzt an mir. Also wenn du sobald irgendwie, also ich bin ja da genauso wie du, ich bin auch bei diesen ganzen Sachen so ultra anfällig. Also einmal anfällig, gerade wenn ich noch Ambition habe, dann wird es noch schlimmer, weil ich dann einfach Bock habe zu trainieren, gerade so diesen Einstieg zu machen und so ein bisschen zu viel halt. Und ich bin anfällig, jetzt halt dann doch 2 Stunden noch Rolle zu fahren, anstatt 1 Stunde Rolle und mich dann nochmal eine halbe Stunde auf die Matte zu setzen, zu dehnen, zu mobilisieren. Das, was ich eigentlich machen müsste. Oder vor allen Dingen, dass irgendwie alle großen Athleten, die so wie ich irgendwas um 1,90 sind, ist halt Rumpfstabilität, Core so wichtig, auch fürs Laufen. Ich habe das jetzt wieder gesehen, beziehungsweise wir haben auch telefoniert und du hast mich ausgelacht bei den ersten Videos vom Projekt Hawaii jetzt wieder, wie du meinst, ey Nick, du schlackerst da rum wie keine Ahnung was. Und ja, ich habe auch natürlich kein Krafttraining, kein Athletiktraining gemacht und das spiegelt sich sofort wieder. Also ich habe vor allen Dingen bei mir, ich bin ja auch noch ein Sitzriese, also ich habe irgendwie 93er Schrittlänge, wenn ich auf dem Sattel sitze. Deswegen kann ich auch einen 58er Rahmen fahren, fahre aber einen 140er Vorbau, so am Rennrad. Und ich bin halt so ein Sitzriese und da ist halt diese Rumpfstabilität. Ich weiß das. Die ist so wichtig fürs Laufen für mich und fürs Radfahren auch und fürs Schwimmen auch. Aber ich bin halt einfach faul, weil ich es nicht gerne mache. So, und dann ist aber jetzt so, oh ja, Hawaii, boah, ich muss trainieren. Long Run und 2 Stunden Rolle, kein Problem. Aber 20 Minuten Athletiktraining oder dehnen, oh ja, mache ich nächste Woche. Also
ich bin
Meister drin.
Ich habe tatsächlich, das Hotel hat hier so einen coolen Outdoor-Gym, also ganz, ganz primitiv. Irgendwie eine Hantelbank und ein TRX, aber halt wirklich so draußen mit coolem Blick irgendwie über die Olivenbäume. Und ich habe dann heute tatsächlich das erste Mal seit, ich weiß gar nicht wie langer Zeit, eine halbe Stunde lang Rumpfstabi quasi gemacht. Habe natürlich auch irgendwie Fuß gedehnt.
Also humpelst du morgen unter das Muskelkater.
Genau. Und ich bin sogar, aber das war vorher noch, aber das zeigt auch wieder so, was, wie cool das aber auch ist, wie diese Motivation ja auch ausstrahlt. Ich bin tatsächlich vor Abflug, wir sind am Samstag geflogen und am Freitag war wirklich so strömender Regen in Hamburg und irgendwie 12 Grad, es war schon dunkel, der Tag war wie immer vor dem Abflug irgendwie voller als gedacht und ich bin dann tatsächlich noch, weil ich wusste, ich will halt einfach auch Urlaub machen hier und auch für die Family da sein, da bin ich tatsächlich noch irgendwie, ich glaube von 7 bis 8 abends gelaufen im strömenden Regen und habe dann auch die ganze Zeit gedacht, okay, was machst du hier eigentlich, warum zum Teufel rennst du jetzt hier irgendwie durch den strömenden Regen, aber als ich es dann gemacht habe, war es halt mega, da hatte ich wieder so dieses Superman-Kostüm an und habe gedacht, ey cool, dass du dich durchgefightet hast, also das ist ja irgendwie auch so das Schöne daran, dass halt so diese Motivation, was du jetzt auch ja ganz schön irgendwie auch gerade transportierst, so ein bisschen auch ausstrahlt und natürlich noch mehr für die Leute, die irgendwie Bock haben, auch ein Rennen zu machen. Also das ist schon cool. Haben mir natürlich auch gestern jetzt extrem viele geschrieben, hier neue Altersklasse. Was ja aber gar nicht stimmt, ich hätte ja auch dies Jahr schon, wäre ich ja auch schon in der AK50 gewesen. Das richtet sich ja immer nach dem Geburtsjahr. Das ist ja nicht nur einfach in dem Moment, wo
ja,
du 50
stimmt.
bist,
ja.
Sondern ich hätte tatsächlich auch schon dieses Jahr in der AK50 starten können. Scheiße, hört sich echt.
Jetzt rede ich nicht raus. Ich finde die Kommentare und also.
Nee, super, nein.
Das war ja vor allen Dingen unter Ruben Best Post, nur um das hier nochmal zu besprechen. Wir hatten da ja auch schon mal drüber geredet. Also Ironman Hamburg, Nils, das wäre doch ein gutes Ziel, wenn der Fersensporn weg ist.
Oh Mann, wir haben es ja
oder,
auch schon letzte
Woche. Oder Frage, ist der Fersensporn jetzt nur erfunden?
Ach so, nein, nein, ach nein, Quatsch. Nee, nee, nee. Nein, nein, nein. Das ist. Nee, nee, nee. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Nein, aber das haben wir, glaube ich, haben wir es nicht letzte Woche schon besprochen, dass ich jede Woche, jedes Jahr wieder nachher so ein Feuerwerk abfackel und denke, boah, das muss ich auch nochmal machen, unbedingt.
Ja, ja.
Und am Zettel kriege ich es dann doch nicht hin. Ja, Ruhm hat mir so ein bisschen, das habe ich gestern dann doch noch, oder heute Morgen habe ich es dann gelesen, der hat mir so ein bisschen den Federhandschuh ins Gesicht geschmissen, hat gesagt, Görke, wir zwei nochmal an der Startlinie. Das ist natürlich, ich meine, klar, du liebst diese Sportart, die bestimmt irgendwie dein Leben und die Laufstrecke ist 1 Kilometer von deiner Wohnung entfernt. Das denke ich jedes Mal wieder, denke ich so, eigentlich müsste man das selber nochmal machen. Aber Nicky Boy, du merkst am eigenen Leib, das ist nicht mal eben so gemacht. Das ist schon hart. Und dann ist es halt auch so, mit 50 ist es auch nicht mehr so einfach wie mit Mitte 30. Das ist halt auch so.
Ja, so ist es. So ist es jetzt. Aber ich sag dir noch was. Du hast Glück. Der ist ausgebucht.
Ah, ist er? Ehrlich?
Ja, seit heute.
Ironman Hamburg ist ausgebucht?
Ja. Jo.
Ja, das Gute ist, ich habe schon relativ viel für den Ironman Hamburg gemacht. Also auch so behind the scenes. Ich kenne Olli Schick auch ganz gut und ich glaube, wenn man irgendwie so ganz, ganz vorsichtig klopfen würde.
Oh, hört ihr das? Hört ihr das?
Nein.
Hört ihr das?
Nein. Aber gut, dann ist auch selbst dieser 1% verschwendete Gedanke, wenn das Ding aus. Ist echt ausgebucht? Nee, wirklich?
Ja.
Krass, hätte ich nie gedacht. Doch. Dann ist es der erste Ironman in Deutschland, der ausgebucht ist.
Er ist ausgebucht. Wahnsinn. Und ich habe mir heute Morgen auch noch einen Ironman-Startplatz gesichert. Könnt ihr dann am Montag im YouTube-Video schauen. Spoiler.
Ich sag nix. Ich weiß es, aber ich sag nix. Aber das ist ja wirklich krass, dass Hamburg ausgebucht ist.
Ach ja, stimmt. Ich habe es ja am Anfang, als wir telefoniert haben, schon verraten.
Du hast es mir verraten, genau. Na gut, ich meine, jetzt ist ja auch...
Ja, ich wollte jetzt nicht nur die Leute, sondern auch dich hängen lassen.
Aber nee, dir ist es rausgekommen.
Naja, ich bin halt so ein Laberkopf, ist im Vorgespräch schon wieder alles verraten. Mist.
Na, ich finde das gut.
Ah.
Aber krass, ich hätte das ehrlich gesagt gar nicht gedacht, weil ich glaube, letztes Jahr konnte man sich extrem lange noch für Hamburg anmelden. Ich glaube, da konnte man sich sogar irgendwie noch 4, 5, 6 Wochen vorm Rennen anmelden. Also das ist ja, spricht ja doch auch für die Veranstaltung, die ja in diesem Jahr tatsächlich unter keinem guten Licht stand mit dem tragischen tödlichen Unfall. Aber das freut mich, das ist cool, das ist stark.
Ja, und wir wissen jetzt alle, wie wir anfangen, also macht's nicht wie ich und seid zu übermotiviert und ich bin nämlich auch schon wieder einmal 2 Stunden Rolle gefahren, letzten Sonntag beim Ironman Qashqai schauen. Wir haben noch gar nicht über Strati gesprochen, oder?
Nee, Hammer, mega. Also ich muss sagen, ich hab den Knall bis hier gehört. Also der ist wirklich von Portugal übers Mittelmeer rüber geschossen nach Italien. Also das war nicht zu überhören. Aber natürlich sensationell den Stier bei den Hörnern gepackt. Also war ja irgendwie auch so ein klein bisschen zu erwarten. Das Witzige ist, wir haben ja noch geschrieben zwischendurch, wo du geschrieben hast, Alter, wie geil, wo ich geschrieben habe, Nick, bleib cool, der Junge ist noch nicht mal mehr bei Kilometer 21. Und ich glaube auch wirklich mehr oder weniger unmittelbar danach ging es dann ganz, 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 ganz schnell bergab. Also da wurden erst die Splits.
Es war, also um das kurz zusammenzufassen, Nils Görke sagt ja immer, never skip the long run. Jan Stratmann hat einen Long Run vorher gemacht bis Kilometer 25 und bis Kilometer 22, 23 war alles ganz locker, bei ihm hat er gesagt. Und dann kamen so 2, 3 harte Kilometer und bei Kilometer 24 oder so musste er kotzen und es war aus.
Ja, wobei ich glaube, es war auch anders geplant.
Also man muss auch sagen, er ist immer noch, ist er 3:00 gelaufen oder also irgendwie ja, ganz ja. knapp 3 Stunden ist er immer noch gelaufen. Ne?
Definitiv,
also,
erst, glaube ich.
Er war bis Halbmarathon auf Kurs 2:30 unterwegs.
Ich glaube, er ist 3:18 gelaufen, weil ich wollte ihm eigentlich noch schreiben, Strati, hättest du nicht zumindest diese 19 Sekunden schneller laufen können, um in deinem ersten Ironman auch den Marathon unter 3 Stunden zu rennen. Aber nee, er ist halt wirklich sehr ambitioniert angelaufen. Aber das ist ja auch das Fatale daran. Ich meine, diejenigen von euch, die dieses Jahr das erste Mal einen Ironman eine lange Distanz machen werden, wenn ihr gut vorbereitet seid, das Brutale ist halt wirklich, man läuft los und denkt so, hä? Wie, das ist doch total easy. Und man muss sich am Anfang dann sogar noch bremsen. Und ja, am Arsch ist die Ente fett. Das Ding geht halt wirklich erst so bei 20, 25 los. Und zum Ende wird es dann halt einfach richtig, richtig schwer und richtig hart. Wobei man halt auch sagen muss, das ist ja meine Philosophie, never skip the long run. Also ich glaube, ganz klar, im klassischen Marathon, glaube ich, ist es auch tatsächlich so. Also wenn du die langen Läufe nicht machst, dann wirst du keinen guten Marathon in deinen Möglichkeiten laufen können. Im Triathlon kannst du halt einfach sehr, sehr viel übers Radfahren machen, aber ich glaube, selbst diese muskuläre Erschütterung und eben auch dieses Train the Gut, was ja vielleicht Strati dann auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, das musst du halt auch im Training machen, aber das ist nur meine Philosophie. Also ich wollte es gerade sagen, ich glaube, Björn hatte für ihn jetzt auch einen längeren Lauf geplant als diese 25, die er gerannt ist. Ich glaube, er ist sogar in der Vorbereitung auf Portugal jetzt nur 21 Kilometer gerannt. Ich glaube, sein längster Lauf überhaupt vorher waren 25. Aber dieser 25er war jetzt nicht in der unmittelbaren Vorbereitung, weil er ja zwischendurch auch noch mal ein bisschen krank geworden ist. Also ich glaube, daher hätte er laut Plan doch auch gerne einen längeren Lauf gemacht. Aber ja, das ist nachher halt eher einfach auch viel auch die Frage, was ist physiologisch oder muskulär gesehen und wie viel ist halt auch Kopf. Also ich habe das, glaube ich, auch schon mehrfach erzählt, als ich damals bei Toni Hasler trainiert habe, dem Schweizer Trainer, von dem ich unglaublich viel gelernt habe, hat Natascha Bartmann trainiert, ist auch der Ehemann von Natascha Bartmann, die 6-mal Hawaii gewonnen hat. Und seine Philosophie war auch, man muss keinen Lauf machen, der länger ist als eine Stunde 40. Und Natascha Bartmann, die hat das halt irgendwie vom Kopf her hinbekommen. Dann auch, sie ist damals so 3 Stunden, 3 Stunden 5, 3 Stunden 10 gerannt. Das heißt, die ist so eine Stunde 20, Stunde 30 im No Man's Land, nenne ich das immer, gerannt im Wettkampf. Die hat das halt hinbekommen. Ich bin regelmäßig nach 25 Kilometern, das war diese Stunde 40, bin ich hops gegangen. So, und dann hat Toni halt gesagt, ja, nee, das...
Jo, kenne ich.
Genau, so. Und dann ist es ja letztendlich, ist es ja egal, ob das jetzt eine Kopfgeschichte ist oder ob das eine physiologische Geschichte ist. Wenn ich vom Kopf her es brauche, längere Läufe zu machen, dann brauche ich das halt. So, und bei Strati sei es jetzt auch, hat das wirklich gebraucht? War es einfach nur das erste Mal Ironman, dass du nicht weißt, wie fühlt sich es nachher an, wenn die Oberschenkel so brutal durch wehtun, wenn man einfach jeder Schritt wie so ein Messerstich im Oberschenkel wehtut? Ich hoffe, diejenigen von euch, die die Ironman-Premiere vor sich haben, sind jetzt nicht abgeschreckt. Aber so ist es ja wirklich so. Und man gewöhnt sich ja auch an diese Schmerzen. Ich glaube, Strati war wirklich fertig, weil, ich meine, wenn du in Führung liegst, dann ist es schon nochmal ein bisschen was anderes. Aber das war halt auch krass zu sehen, wie der Schritt nachher wirklich immer kürzer wurde. Also ich habe dann auch kurz mal eingeschaltet, als du mir gesagt hast, dass es übertragen wurde. Und das sah schon wirklich fies aus. Also er muss kurz vorher von Peter Himmerich überlaufen worden sein. Und Peter sah noch relativ gut aus. Und Strati sah halt wirklich irgendwie nach Jogpause zwischen den 200er-Intervallen aus. Aber ja, was ich halt sagen wollte, es ist ja letztendlich egal, ob es jetzt körperlich ist oder kopfmäßig ist, dieser lange Lauf. Wenn der Athlet das halt braucht zur Sicherheit, dann braucht er das. Aber da sind die Philosophien, glaube ich, der Trainer auch unterschiedlich. Aber ich denke, es hilft auf jeden Fall, wenn man vorher ein paar längere Läufe gemacht hat. Und ich bin mir auch felsenfest davon überzeugt, dass wenn er das machen wird, dass er dann definitiv auch ein Faktor ist. Was halt total schade ist, ist, dass es jetzt so nach hinten losging, dass dann auch die Hawaii-Quali kein Thema mehr war. Wobei es gab, glaube ich, auch tatsächlich nur 2 Quali-Plätze. Und auch Platz 2 und 3 war ja extrem, also sie waren ja beide auch extrem stark. Es war ein sehr harter Kampf. Die sind alle echt gut gelaufen, die Top 3. Sind ja auch, muss man auch sagen, ich glaube, Peter Himmerich, das war sein allererster Ironman-Sieg. Also ich wäre, wenn du mich vorher gefragt hättest, hat Peter Himmerich schon mal einen Ironman gewonnen, hätte ich felsenfest davon, war ich überzeugt, klar hat er schon, aber es war das allererste Mal, dass der ein Rennen gewonnen hat.
Ja, nee.
Also wirklich krass und er ist ja auch deutlich schneller gelaufen als Patrick, also deutlich ist jetzt wieder 3-4 Minuten, aber das ist in den Bereichen ja schon relativ viel, der ja ein Wechselfehler gemacht hat, der halt in die Wechselzone des 73-Wettkampfs, der parallel stattgefunden hat, eingewechselt ist. Aber ich glaube, Patrick hätte definitiv nicht mehr um den Sieg mitgekämpft und ich glaube auch nicht mal mehr um die Plätze auf dem Treppchen. Ne? Ich glaube, es wäre irgendwie so um Platz 4, 5 gegangen.
Er ist ja wieder geworden.
Ach so, ja doch. Ach krass, ist er noch auf Platz 4? Guck mal, das wusste ich gar nicht. Krass.
Ja, er ist noch auf 4 vorgelaufen. Ja, also Patrick ist halt die Laufmacht. Gerade die letzten 10 Kilometer macht er immer noch mal richtig was gut. Also, ja, man muss es mal hoch. Ich habe jetzt nicht hochgerechnet oder die Zeiten. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt wirklich da in der Wechselzone verloren hat, aber es waren bestimmt 4-5 Minuten.
Ja gut, aber Fakt ist, dass Peter Himmerich auch schneller gelaufen ist.
Ja. Also, aber es war trotzdem, Treppchen wäre auf jeden Fall, hätte er gemacht.
Ja. Und auch Anne Reischmann, starkes Rennen auch wieder gezeigt. Platz 2 bei den Frauen. Also auch da, glaube ich, die Nizza-Quali in der Tasche. Also auch schon sehr, sehr früh für die WM qualifiziert. Ich glaube, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen waren das 2 Plätze. Also auch Kompliment an Anne, die auch echt eine unfassbar konstante Saison auch hat. Irgendwie so nicht jetzt diesen gnadenlosen oder positiven Ausreißer nach oben, wo man sagen kann, da hat sie jetzt irgendwie das Monsterrennen abgeschossen. Aber halt einfach echt immer konstant vorne mit dabei, bei der 73 WM wieder vorne mit dabei. Eigentlich mehr oder weniger konstant bei den kleineren, mit sehr, sehr viel Respekt Rennen auf dem Treppchen, Halbdistanz oder Langdistanz. Also auch eine echt extrem konstante Athletin.
Ja, also das war richtig geil, die Racen zu sehen. Hatte ja nach dem Schwimmen immer ein bisschen Rückstand und wie sie sich immer weiter nach vorne gearbeitet hat, schon beim Radfahren und dann noch beim Laufen. Also das hat echt Bock gemacht. Zwischenzeitlich hat man nochmal gedacht, so, oh, kommt sie nochmal bis ganz vorne ran, weil sie da auch immer mehr gut gemacht hat. Und dann war aber auch gleich bei Kilometer 15 oder so ist der Abstand dann immer relativ gleich geblieben oder wieder aufgegangen. Und dann war dann auch ja relativ klar, dass da Malo Jane Pierre gewinnt und Anne eben Zweite wird. Aber da habe ich auch nochmal richtig mitgefiebert. Also aus deutscher Sicht, Ironman Portugal, Qashqai ist auch wieder ein richtig, richtig geiles Rennen gewesen, definitiv.
Und auch wirklich eine tolle, tolle Veranstaltung. Also das war ja, ich habe ja zweimal die 73-Distanz dort gemacht. Da gab es auch den Ironman noch nicht. Ich glaube, den gibt es erst in der Post-Covid-Zeit. Ich glaube, ab 21 gibt es einen Ironman auf dieser Strecke. 18, 19 habe ich da wirklich die Halbdistanz gemacht, immer so Ende des Jahres. Also absolut empfehlenswertes Rennen. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Gegend. Qashqai ist ja so ein Vorort, ich glaube auch so ein bisschen so ein Nobelvorort von Lissabon. Sintra, die Ecke, Weltkulturerbe, super, super schön gelegen. Da geht auch die Radstrecke rein. Ist auch eine tolle Radstrecke, also auch eine faire Radstrecke. Die erste Hälfte der Radrunde ist eher so ein bisschen anspruchsvoll. Die zweite Hälfte ist dann flach am Wasser, so eine Drückerstrecke, dann geht es über den Formel-1-Kurs von Estoril. Also das ist schon wirklich toll und auch das Laufen ist relativ anspruchsvoll, geht auch rauf und runter. Jetzt noch so eine fiese kleine Rampe vom Wasser hoch. Das hat man, musste man, glaube ich, auch dreimal laufen, dreimal rauf und runter. Also definitiv ein ehrliches Rennen mit ganz, ganz toller Stimmung und absolut empfehlenswert.
Ja, das Einzige ist halt, dass da der 73 gleichzeitig ist und die Laufstrecke, wer es gesehen hat, bei Jan ja, war teilweise, boah, war die voll. Also landschaftlich und so, alles geil, aber als ich die Bilder gesehen habe, habe ich schon gedacht, ich hätte jetzt keinen Bock, da Slalom zu laufen.
Ja, viel krasser fand ich das bei Peter Hemerick. Also wie gesagt, ich habe so diese, ich weiß gar nicht, ich glaube es war Kilometer 28 als oder 26, 27, als Peter Hemerick an Strati vorbeigelaufen ist und dann habe ich so bis Kilometer 32, also ich habe vielleicht so 20 Minuten geguckt. Und genau wie du gesagt hast, also man hat dann Peter Hemerick gesehen, wie er dann da versucht hat, an die Trinkbecher ranzukommen und Slalom laufen musste von den 73-Athleten und irgendwie Ironman-Athleten, die dann auf der ersten Runde waren. Also das war schon krass, das stimmt. Aber ansonsten ist das Rennen wirklich absolut empfehlenswert und ganz, 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 ganz toll.
Das ist doch top, Nils. Ich glaube, wir müssen hier gleich Schluss machen. Wir haben zwar erst eine Stunde, ist für uns kurz, aber meine Stimme, da geht nicht mehr viel. Da geht gar nichts mehr. Es sei denn, du hast noch ein Thema, über das du referieren willst.
Nee. Ist ja jetzt wahrscheinlich so, eh schon so ein Monolog.
Es wird schon bei mir anstrengend zu reden gerade.
Ja, eigentlich wollte ich ja noch so ein bisschen was rausziehen aus dir, wie du jetzt weitergegangen bist. Also ob du jetzt den Plan einfach so weiter durchgezogen bist oder ob du dann doch nochmal zurückgegangen bist in Woche 1, 2, 3. Aber wenn es halt wirklich so mistig ist bei dir, dann macht das keinen Sinn. Man merkt es ja auch. Wasserglas ist auch leer bei dir. Du hast auch nichts mehr zum Befeuchten deiner Stimme. Eieiei.
Nee, es ist gar nichts mehr. Aber sagen wir so, der Plan wurde nochmal geändert und wird auch nochmal geändert. Aber da habe ich ja schon die Brücke gebaut für das YouTube-Video am Montag, was nochmal Klarheit bringt zum Wettkampf. Und dann können wir ja nächste Woche nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen, welchen Plan ich nehme, warum. Und dann kannst du nochmal sagen, ob ich das so richtig gemacht habe.
Ja, du ziehst mich immer dahin, dass ich mir das YouTube-Video angucke. Machst du ganz geschickt. Ich will dir noch ein bisschen.
Ja, hat ja auch schon geklappt. Also du hast schon zweimal geguckt, 100. Das sind schon mal 2 Views, das ist super.
100%ige Quote.
100% Erfolgsquote.
Aber ganz kurz,
ich muss ja gucken, dass du da dran bleibst.
Ganz kurz noch und dann lasse ich dich auch in Ruhe. Wirst du denn dann jetzt aber am Wochenende schon auch die Füße stillhalten? Also morgen und übermorgen kein Training?
Ja, ich mache nichts.
Okay.
Nee, ich habe gestern schon nichts gemacht, heute nichts gemacht und bis ich wieder 100% fit bin, mache ich nichts. Das ist aber auch immer bei mir, wenn ich merke, ich werde krank oder krank bin, dann ist Sport gleich null. Das Einzige, was ich mache, ist spazieren gehen.
Okay, ja. Gut, das kann ich vielleicht auch nochmal so zum Ende mitgeben, wo du dann nochmal, wie du es gesagt hast, wo ich noch so ein bisschen referieren darf. Das ist ja auch mal so die Frage, wann trainiert man nicht? Gerade jetzt, wo ja viele wieder Erkältungskrankheiten haben. Ich meine, ich hatte es ja auch, wenn du dich daran erinnerst, vor 2 Wochen ging es mir auch nicht gut. Da bin ich vermutlich auch schon ein klein bisschen zu früh eingestiegen wieder ins Training, einfach weil mir die Bewegung gefehlt hat, weil ich auch an der frischen Luft sein wollte. Also generell kann man sagen, wenn man sich krank fühlt und überlegt, soll ich trainieren, soll ich nicht trainieren, dann sollte man auf gar keinen Fall trainieren. Also wenn da immer so diese Zwischenfrage immer noch ist, ist das jetzt schlau, dann kann man immer sagen, nee, ist es nicht. Und wenn man sagt, nee, ich muss aber trainieren, weil irgendwie ein Wettkampf oder ein Höhepunkt kurz vorm Höhepunkt ist, wo man auf gar keinen Fall trainieren sollte, ist bei Fieber. Also da absolutes Sportverbot, definitiv. Genau das Gleiche auch, wenn man extrem erhöhten Ruhepuls hat. Also das ist eigentlich etwas so oldschool-mäßig, den Ruhepuls messen. Das ist etwas, was ich wirklich allen Athleten empfehle, unabhängig davon, ob sie ein Whoop-Armband haben oder einen Ring am Finger haben, also jetzt den Messring am Finger haben. Ruhepuls sollte man wirklich messen, und wenn man halt einfach merkt, der ist 4-5 Schläge höher als sonst, und das liegt nicht daran, weil man wenig geschlafen hat oder weil man Stress hat, sondern weil man merkt, da ist irgendwas im Anmarsch, da steckt eine Krankheit drin, dann sollte man auch nicht trainieren. Und ich sage eigentlich immer, wenn man so das Gefühl hat, ich möchte jetzt wieder trainieren, dann noch einen Tag warten und dann kann man wieder ins Training einsteigen. So, dann hat man immer mal so diese 24 Stunden Pause, dass man dann wirklich auf der sicheren Seite ist. Aber in dem Moment, wo man sich die Frage stellt, macht es jetzt Sinn zu trainieren oder nicht, kann man eigentlich immer sagen, dann sollte man lieber nicht trainieren. Bei Fieber auf gar keinen Fall trainieren. Und was du auch gesagt hast, wenn man halt merkt, dass es irgendwie so auf der Lunge sitzt oder dass man wirklich Atemprobleme hat, dann auf gar keinen Fall trainieren.
Bei mir ist jetzt sogar so, ich hab keinen Ruhepuls erhöht und nichts, sondern es ist nur ein bisschen im Hals. Aber ich weiß von mir, wenn ich jetzt trainiere, wenn ich mich so ein bisschen krank fühle und es eigentlich noch von diesen Parametern, die man so kennt, vertretbar wäre, ganz locker joggen zu gehen oder so. Also jetzt mit der Stimme vielleicht nicht mehr, aber dann weiß ich, dass es bei mir länger dauert, bis ich wieder fit bin, als wenn ich sofort die Reißleine ziehe.
Absolut, genau. Und das war das, was ich eben auch sagen wollte. Die US-Amerikaner oder viele US-Amerikaner, viele Australier, die würden gar nicht mit der Wimper zucken. Die würden ganz klar weiter trainieren. Also in Australien, wenn du so zum Schwimmtraining kommst, die würden auch sagen, nee, wenn jetzt auch harte Sets geschwommen, also da ist ja nur die Stimme, die nicht da ist, kannst ja noch atmen. Aber das ist einfach eine andere Mentalität. Also das ist auch, habe ich auch am eigenen Leib wirklich sehr, sehr häufig erlebt. Vielleicht hat da mittlerweile auch ein Umdenken stattgefunden, aber das merkt man eigentlich oder hört man eigentlich auch immer noch, dass es da eine andere Herangehensweise ist. Aber genau wie du es gesagt hast, lieber 1-2 Tage pausieren und dann im 3., 4. Tag wieder locker ins Training einsteigen, als man muss das Ganze durchziehen und dann wird aus diesen 3-4 Tagen eine Woche oder 1,5 Wochen, weil man wirklich einen richtigen Infekt hat. Also das ist halt einfach super, super nervig und anstrengend. Insofern, hast du das schon schlau gemacht, Nicky Boy? Nochmal 3-4 Tage stillhalten, einfach dafür sorgen, dass du jetzt gesund wirst. Klassisch Ingwertee trinken, Zink hochfahren, Vitamin C hochfahren, so die ganzen Sachen, die man machen kann, so die Hausfrauenrezepte. Ich weiß gar nicht, darf man das überhaupt noch sagen? Ich sage jetzt einfach mal so die Hausfrauen.
Das versuche ich.
Großmutterrezepte und dann klappt das Ganze auch. Guti, Nicky Boy, machen wir Cut an dieser Stelle. Du guckst schon wieder so, als wenn du mich nicht verstehst.
Ich weiß nicht, ob du noch geredet hast. Ich habe nur das Ende gehört, dann klappt das auch, weil gerade stand hier bei mir auf dem Bildschirm, die Verbindung ist nicht stabil.
Nee, es war ein Monolog die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit durchgequatscht, kennst mich doch. Also du musst, alles passt, alles gut.
Ja, das ist gut, sehr gut.
Cool, dann aus Italia, gute Besserung, ciao ragazzi.
Dann machen wir einen Deckel drauf.
Genau, euch ein schönes Wochenende. Bisschen kürzer als sonst. Nächste Woche hoffentlich wieder mit einem gesunden Nicky Boy. Ich wieder mit stabiler Internetverbindung aus Hamburg.
Und mit Stimme.
Und dann sehen wir... Und mit Stimme. Ja, ich habe ja Stimme. Du hoffentlich Stimme. Oder du bist richtig.
Ja, aber ich mit Stimme.
Aber das stimmt. Aber nächste Woche ist dann ja auch wirklich erster Geburtstag. Haben wir ja vorhin schon off-track quasi philosophiert, ob jetzt die 52. Ausgabe schon einjähriges Jubiläum ist. Aber das haben wir ja nächste Woche.
Nächste Woche, genau. Da bin ich dann wieder einsatzbereit. Also, bis nächste Woche.
Und dann mit Stimme.
Tschö.
Gute Besserung. Tschö.